follow that, I guess.
Yeah, it was pretty random, right?
Ja, das war recht beliebig, ne? Wir werden uns jetzt hier ein bisschen unterhalten. Wir wollen heute Abend ja improvisieren und wir haben kein klares Thema, keine Vorgabe. Und mich interessiert die Einstellung gegenüber dem Zufall, der Beliebigkeit. Das sahen wir ja gerade in der Performance, aber das sehen wir natürlich auch in der wissenschaftlichen Praxis. Helen, Sie sind im Bereich synthetische Biologie aktiv und da spielt ja der Zufall durchaus eine Rolle. Ja, es ist schön, mit diesen Zufällen zu arbeiten. Denn das Material, das wir nutzen, ist vielfältig, bietet sich auch an für Variationen. Wenn wir nur eine Zelle nehmen, dann können wir sagen, das sind natürlich Moleküle, die sich beliebig bewegen. Gleichzeitig ist es aber auch interessant zu sehen, wie diese Bewegungen in komplexe Strukturen übergehen, die so perfekt gestaltet zu sein scheinen. Die Biologie ist also voller Variationen und es dauert immer eine Weile, bis man versteht, wie diese komplexen Systeme funktionieren und welchen Sinn sie haben. Mittels von Modellen können wir Muster erkennen. Und wir erkennen auch, dass in bestimmten Interaktionen bestimmte Ergebnisse generiert werden können. Wir haben also auf der einen Seite die mathematische Beschreibung der Natur. Gleichzeitig können wir aber mit den Modellen beschreiben, wie die Moleküle innerhalb einer Zelle interagieren. Das ist spannend, wenn man das dann beobachtet. Das hilft uns verstehen, was es bedeutet. Und in der Theorie können wir dann wiederum auch diese Systeme in eine bestimmte Richtung führen. Wir wissen also, dass wir bestimmte Dinge künstlich provozieren können, damit sie eben in Zellen passieren. Vieles ist ganz wunderschön, nicht alles ist aber wahr. Und ganz oft ist es zwar so, dass wir ein System in eine bestimmte Richtung treiben können, aber biologische Systeme sind in permanenter Bewegung, sind extrem dynamisch. Und das ist natürlich wiederum ausgesprochen frustrierend, weil die Wiederholung nicht notwendigerweise immer das Gleiche generiert. Auf der anderen Seite verdeutlicht es uns immer wieder, wie stark das Ganze auch abhängig ist vom Kontext. Wir müssen also verstehen, dass diese Zellen, die in permanenter Bewegung sind, ganz eng eingebunden sind in einen Kontext, der von Kontingenz geprägt ist. Ja, wir haben also auf der einen Seite die Ambition, den Wunsch, durch Engineering Kontrolle auszuüben. Auf der anderen Seite gibt es die Beliebigkeit, also keine Sicherheit. Dann aber wiederum die Möglichkeit, an der Quelle, auf dem Grund dieser Beliebigkeit, den Ausgangspunkt von etwas zu entdecken. Und die Performance war insofern für mich ausgesprochen spannend, denn auf der einen Seite haben wir Beliebigkeit, vielleicht auch eine gewisse Gefahr oder ein Risiko, was damit einhergeht. Auf der anderen Seite aber den Wunsch, Kontrolle auszuüben. Wenn das jetzt schiefgegangen wäre, wäre mir das peinlich gewesen. Gut, aber ich hatte natürlich einen Plan B. Aber es geht ja darum, wie wir bestimmte Situationen steuern können und wollen. Und was ich ausgesprochen spannend fand bei diesem kleinen Experiment war, dass wir zunächst einmal Beliebigkeit problematisieren mit Blick auf die Erfahrungen, die wir machen. Und wir als Menschen haben ausgesprochen große Schwierigkeiten, diese Muster so zu akzeptieren. Es sind komplexe Beziehungen. Und wir können Beliebigkeit akzeptieren, ja. Und wir können, wenn wir zum Beispiel Münzen auf den Boden werfen, durchaus damit leben, dass diese sich ungleich verteilen, dass sie also beliebig sich verteilen. Gleichzeitig gibt es aber die Tragödie und Hunderte von Menschen sterben, weil etwas Unkontrolliertes geschieht. Und wir wollen das herausfinden. Wir wollen herausfinden, was da ursächlich ist. Das ist also das Spannungsfeld für uns. Wir beobachten und manchmal wollen wir das Ergebnis tatsächlich auch steuern können. Wir wollen Prozesse kontrollieren und steuern. Darum geht es uns immer und immer wieder. Wir wollen Ruhe, wir wollen unsere Ruhe und diese gewinnen wir, indem wir steuern. Ja, deswegen ist das Buch der Millionen Zahlen amüsant, denn hier wird ja Beliebigkeit in einem Buch quasi festgehalten. Und es gibt übrigens auf Amazon eine ganze Reihe ganz witziger Besprechungen dieses Buches. Und auch die Frage wird aufgeworfen, ob es in Ordnung ist, dass man ein Buch nimmt, um Beliebigkeit deutlich zu machen. Und manche fordern auch, dass am Ende es eine Lösung geben muss. Oder andere gehen hin und sagen, die 7 müsste eigentlich eine 3 sein. Aber deutlich wird hier, dass man durchaus Wertschätzung empfindet für diese Beliebigkeit. Und das Ganze vermittelt natürlich auch sehr viel über die Einstellung und Haltung, die Menschen haben mit Blick auf Randomness, Beliebigkeit. Und wir sind eigentlich gar nicht wirklich gut im Generieren von Zufallszahlen. Und ich bitte meine Studenten eigentlich immer, ein kleines Programm zu schreiben, eine Simulation von einem Netzwerk. Und dann spielen sie zum Beispiel Feuer, Wasser, Licht mit diesem System. Und natürlich verrät man nicht, wer jetzt gerade Feuer zum Beispiel wählt und so. Im Laufe der Zeit stellen die Studierenden aber fest, dass das System besser wird als sie beim Spielen dieses Zufallsspiels, weil Menschen Schwierigkeiten haben, diese Beliebigkeit zu generieren. Es scheint einfach so zu sein, dass man eben nicht immer wieder Feuer wählt als das, was man ins Spiel bringt. Und das System, aber das Computersystem kann sehr wohl randomisieren, besser als Menschen. Was man dann natürlich wiederum positiv nutzen kann. Zum Beispiel die Gamblers Fallacy. Ich habe 3-mal verloren, weil ich auf Rot gesetzt habe. Ich kann es nicht riskieren, nochmal zu verlieren. es fühlt sich nicht an, als wäre das Risiko das gleiche, aber bedauerlicherweise ist es tatsächlich das gleiche Risiko, was der Spieler hat in einer solchen Situation. Glauben Sie, dass Wissenschaft, die wissenschaftliche Biologie, die Sie betreiben, tatsächlich bereit ist, diese spontane Beliebigkeit aufzugreifen? Es ist ja natürlich ein Feld, in dem man sich im Engineering versucht. Ja. Und deswegen wollen wir Kontrolle, aber gleichzeitig haben wir ja auch sehr viel Experimentieren bei uns im Bereich. Und vorhin stellt sich auch immer wieder die Frage nach dem Zweck und nach der Nützlichkeit, wenn wir über Computerbiologie sprechen zum Beispiel. Da versuchen wir, die Beliebigkeit einzubetten in die Modelle, stellen dann aber fest, dass wir mehr Übereinstimmung in den mathematischen Modellen haben als in echten Leben. Also theoretisch gibt es insofern die Möglichkeit, hier einen Ansatz zu fahren. In der Praxis stellt sich das natürlich ein bisschen anders dar, weil wir ja echtes Material haben in unserer Biologie. Wenn man von Punkt A zu Punkt B gelangen möchte, dann muss man bestimmte Maßnahmen ergreifen. Wir fragen uns, wenn wir unsere Experimente machen, was müssen wir machen, um von A nach B zu gelangen, und sind dabei nicht immer erfolgreich. Und wir fragen natürlich auch, wie können wir die Natur imitieren? Die Natur generiert ja den Zufall. Was können wir also machen, um die Wahrscheinlichkeitsbasis zu verbreitern, um eben tatsächlich auch Zufall zu generieren? Zum Beispiel arbeite ich mit Pektinen und wir haben dann diese Sequenzen. Und wir sehen, dass wenn wir zum Beispiel in dieser Zone etwas ändern, dass Veränderungen auch in einem anderen Bereich auslöst. Wir wollen das natürlich effizienter gestalten, wissen aber nicht wie. Und dann versuchen wir mit einer Randomisierung uns einer Antwort zu nähern. Wir versuchen, Instrumente zu entwickeln, um die Theorie, die sich bei uns entwickelt, abzufedern, zu stützen. Und wir steigern damit sozusagen den Wahrscheinlichkeitsraum. Mit anderen Worten, Sie arbeiten mit unserer Fähigkeit zu erkennen, dass es das Richtige ist, wenn wir es sehen. Ja, genau. Wir versuchen das genau zu aktivieren. Ja, es ist ein bisschen auch, wie raten wir, werfen diese Münzen, um zu entscheiden, welche Seite lesen wir. Das könnte eine ganz kleine Zahl sein, die sich hier ergibt. Und es geht gar nicht notwendigerweise um alle Fragen, die man als Mensch stellen kann. Wir entdecken also etwas in den Passagen, die wir lesen, und finden damit Antworten für uns. Ja, und wem schieben wir das in die Schuhe? Der Schwerkraft? Niemandem. Ich meine, vielleicht ist das auch nützlich, dass wir niemandem etwas in die Schuhe schieben. Ich meine, die Frage lautet letztendlich wiederum, wer steuert das Ganze? Wer hat's in der Hand? Wir leben in einem von Beliebigkeit geprägten Universum. Ja, genau. Das ist interessant. Wir haben ja zuerst hier diskutiert, die Frage, ob wir wirklich in einem beliebigen Universum leben, und haben gesagt, alles, was passiert, hat Gründe, aber vielleicht kümmern wir uns gar nicht ausreichend um die Gründe. Wenn ein Unternehmen zum Beispiel ein neues Medikament auf den Markt bringt, dann wählen sie eine beliebige Zahl von Probanden, um dieses Medikament zu testen, weil sie es ja nicht an allen testen können. Und in einer solchen Situation ist es dem Unternehmen aber egal, welche Unterschiede zwischen Ihnen und mir bestehen. sondern sie wollen einfach eine bestimmte Zahl. Ich meine, wenn die Polizei so vorgehen würde, wenn sie Verbrechen aufklären, dann würde das vermutlich nicht funktionieren. Wir sagen, wenn die Polizei hingeht und ganz pauschal Lösungen findet, dass das nicht der richtige Ansatz ist. Aber Unternehmen müssen nicht Detektive sein, müssen nicht detektivisch vorgehen und sie können tatsächlich randomisieren. Gleichzeitig wird hier aber ein Durchschnitt konstituiert. Und auch das ist eine Antwort auf diese Millionen Zahlen im Buch. Man hat das Gefühl, dass Beliebigkeit etwas Unmenschliches impliziert. Und dass es nicht richtig ist, dass wir alle zusammengemischt werden. Und dass dieser Trend der Übernahme mathematischer Ansätze in den Sozialwissenschaften, wie es 1948 begann, richtig ist. Ja, in welche Richtung soll es weitergehen? Es gibt das Ultimatumspiel. Wirtschaftswissenschaftler betreiben das und die Leute können das wie ein Videospiel spielen. Man hat den ersten und den zweiten Spieler und man wählt beliebig Leute aus in der idealen Version des Spiels. Das Spiel ist simpel. Man nimmt 100 Euro, die legt man auf den Tisch. Und Spieler 1 bietet Spieler 2 eine bestimmte Summe an und Spieler 2 entscheidet, ob er das behalten will oder nicht. Spieler 1 kann also 10 oder 60 anbieten und Spieler 2 muss dann entscheiden, ob er diese Summe will oder nicht. Und wenn er Nein sagt, dann wird das Geld zerstört und wenn er Ja sagt, dann bekommt er die Summe und den Rest bekommt Spieler 1. Das ist ein Spiel, was zu tun hat mit Großzügigkeit. Normalerweise ist es so, dass wenn diese Spieler zufällig ausgewählt sind, Spieler 2, Spieler 1 nur einen Euro anbietet, Spieler 1 denkt, das ist nicht in Ordnung, warum sollte er 99 behalten und ich kriege nur einen, aber da das Ganze auf einem Zufallssystem basiert, ist es so, dass die Spieler wesentlich geringere Summen akzeptieren, denn sie gehen davon aus, dass es eben nicht einen bestimmten Grund gibt. Das heißt, wenn man weiß, wer Spieler 1 und 2 ist, dann unterstellt man unter Umständen eine Intention. Wenn man es nicht weiß, wenn es eine Zufallswahl ist, dann unterstellt man keine Intention. Ja, ich glaube, wir versuchen immer, diese Beziehungen herzustellen. Denn wir wollen ja immer über unser Schicksal bestimmen. Und wir wollen wissen, was am Ende dabei rauskommt. Weil wir Angst haben vor dem, was sonst passieren könnte. Wir reduzieren also damit den Zufall. Beziehungsweise versuchen, unsere Chancen zu verbessern. Ich sprach mit Sascha Polep, einem der Kuratoren dieses Projekts. Und ich sagte zu ihm, dass David Burglars, einer der größten Zauberer, sozusagen den heiligen Gral der Performance-Zauberei aufgebracht hat. Also jemand sagt eine Zahl, man hat einen Stapel Karten und jemand anders nennt einen Kartenwert. Und wenn man dann die Karten zählt, dann hat man am Ende genau die Karte, die der andere genannt hat. Leute, die Zaubertricks kennen, wissen, dass man das eigentlich gar nicht kann, ohne hier eine Karte zu verstecken. Aber später hat ein Studierender mal ein Buch geschrieben darüber, wie es funktioniert. 500 Seiten, in denen er nicht den Trick erklärte, das geht gar nicht, sondern sagte, wie wir Opportunitäten, Zufälle, Chancen, Gelegenheiten identifizieren. Was wir tun, um unsere Chancen zu verbessern. wie man etwas präsentiert. Also hier natürlich zum eigenen Vorteil. Das machen wir ja auch in der Wissenschaft. Da versuchen wir natürlich ja auch, unsere Erfolgschancen zu verbessern. Hier haben wir natürlich ebenfalls den Zufall, der eine Rolle spielt. Eine Zufallsbegegnung oder den Moment, in dem wir etwas entdecken. Die Leute denken immer, dass die Wissenschaft, die Naturwissenschaft, etwas sehr Lineares ist. Biologie oder was auch immer man als Beispiel nehmen möchte. Aber das ist nicht so. Wir spielen mit Sachen rum und versuchen dann, Schlussfolgerungen zu ziehen aus dem, was wir sehen und versuchen, wenn wir bestimmte Phänomene beobachten, diese auszubauen. Das heißt, es beginnt mit einer Art Aberglaube, ja? Genau. In der Biologie gibt es eine ganze Menge schwarze Magie. Meine Studierenden kommen oft und sagen, oh, da hast du ja wirklich etwas ganz Großartiges gemacht und ja, es ist schwarze Magie, wenn man so will. Manchmal funktioniert es. Manchmal wissen wir nicht mal, warum es funktioniert, aber wir vermitteln dann dieses praktische Wissen. Weil wir natürlich auch immer den Effekt haben des starken Überlebenden. Wir wissen, dass etwas ganz Seltsames und Seltenes passieren kann, etwas Triviales, was aber selten ist. Die Kinder drehen Flaschen und die Flasche zeigt dann auf irgendjemanden und man sieht auf YouTube nur die erfolgreichen Ergebnisse, die Misserfolge sieht man nicht. Und wir haben jetzt eine ganze Generation, die mit diesen Bildern aufwächst und denkt, ja, das geht so. Ja, das ist tatsächlich so. Die Leute denken, man ist super klug, weil einem irgendwas gelingt. Aber das hat damit zu tun, dass man natürlich die ganzen Versuche, die einen dahin geführt haben, das Richtige zu entdecken, gar nicht zeigt. Also Zufall und Risiko, diese negative Konnotierung von Zufall im Gegensatz zur Bereitschaft, Risiken einzugehen, das ist etwas, was wir sehen müssen. Wir haben ja in jeder Kultur diese Wahnsinnsergebnisse in der Zeit, in der Menschen, junge Teenager bis späte Teenager sind, was damit zu tun hat, dass die Gehirne noch nicht ausgereift sind und sich noch entwickeln. Und da ist unglaublich viel möglich. Aber wir haben natürlich auch andere risikoeingehende Voreingenommenheiten. Wir haben zum Beispiel die 1950er Jahre, in der die Politiker Entscheidungen getroffen haben über die Zukunft ihrer Länder. Und da ziehen sie ja auch nicht irgendwie einfach lose und gucken, was draufsteht, sondern da versuchen sie auch Zahlen heranzuziehen und entsprechend das Risiko zu bewerten. Es gibt also viele wissenschaftliche Labors weltweit, die versuchen alle das Gleiche zu machen. Aber nur in wenigen Ländern, wir können uns die parallelen Systeme nicht immer leisten. Also diese positive Einstellung gegenüber dem Zufall, das ist sicherlich etwas, was auch mit als Quelle der Kreativität gesehen werden kann und zu neuen Techniken führt und zu neuem Equipment führt. Ja, es gibt sehr wohl die Machbarkeit und die Rechtfertigung und je mehr Diversität man entdeckt, desto mehr kann sich entwickeln. Also die Schaffung von Machbarkeit geht immer einher mit der Nachbarkeit von Neuem. Ja, man will aber nicht das schreckliche Monster sein, oder? An den Universitäten, an denen ich gearbeitet habe, hat man oft gedacht, in die Interdisziplinarität ist eine tolle Sache. Aber die einzelnen Disziplinen sind ganz stark verhaftet in ihrer Disziplin. Die einzelnen Physiker wollen weiter Physiker sein und wollen dann selbst die Entdeckung machen. Hier haben wir also etwas Ähnliches. Es gibt Variationen und Erkundungen. und die Begeisterung für bestimmte Ansätze, aber 99 von 100 Fällen gehen schief. Das ist aber durchaus in Ordnung. Das ist ähnlich wie die kleinen Röhrchen mit Substanzen, 99 gescheiterte Verbindungen und eine klappt aber. Richtig wie bei der Forschung für Medikamente. Ja. Ich glaube, wir sollten jetzt zum Schluss kommen. Und dann gehen wir weiter an den nächsten Redner. Danke.